Herzlich willkommen zu Radport, Folge 160 am 25.04.2024 an einem ungewöhnlichen Tag, ist Donnerstag. Hallo Norman.
Hallo Marco.
Wir haben Martin mal wieder verloren.
Ja, wir mussten Martin leider heute wieder verkaufen.
Ja, es ist schwierig, ihr merkt ja schon, eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, monatlich einen zu machen, jetzt sind schon wieder 2 Monate dieses Jahr ausgefallen. Dafür haben wir in den nächsten Wochen ein paar mehr Podcasts für euch im Angebot, aber dazu gibt es am Ende noch mehr Infos. Oder möchte Norman schon was spoilern?
Und vor allen Dingen, wir haben 2 von denen schon produziert, also sie sind eigentlich schon fertig. Also es ist nicht so, dass dann nichts kommen kann, also für alle, die sonst immer gewartet haben, jetzt wird es wirklich so sein, dass da noch welche kommen, weil die sind schon produziert.
Ja, wir gucken einfach, am Ende der Folge gibt es da noch ein paar Infos zu, was euch die nächsten Wochen erwartet, und deswegen haben wir gesagt, auch ohne Martin schieben wir jetzt mal noch einen normalen Podcast ein, bevor diese anderen Podcasts losgehen. Wir haben mal durchgeguckt, wir haben ganz schönes Themenpotpourri aus den letzten Monaten und haben versucht mal zu gucken, was ist denn jetzt noch das Aktuelle. Wir sammeln, wenn ihr das wisst, vielleicht über die Wochen ja immer die Themen, die interessant sind. Wir wollen jetzt nicht die ganzen Sachen aus dem Januar nochmal aufkommen, deswegen sind vielleicht einige der wirklich relevanten Themen der letzten Monate jetzt bei uns vielleicht nicht präsent in der Folge. Seht es uns nach. Aber wir starten mit was ganz Aktuellem. Der Critical Mass Aktionswoche, die läuft gerade wieder. Aber was ist eigentlich die Critical Mass, Norman?
Ja, wie der Name schon sagt, Critical Mass. Alle, die Critical Mass kennen, wissen, was das ist im Endeffekt. Also alle Radfahrenden treffen sich einmal im Monat und fahren zusammen Fahrrad. Und es gibt Gott sei Dank in Deutschland inzwischen auch ein Bündnis, was das für Kinder organisiert, damit Kinder sicher fahren können, weil in der Critical Mass wird manchmal ein bisschen weiter und länger gefahren, und man will eben auch den Kindern die Möglichkeit geben, auch mal gemeinsam entspannt Rad zu fahren, das, was die meisten dann immer erleben, wenn sie bei der Critical Mass dabei sind, und dafür gibt es die Critical Mass, und es läuft gerade die Aktionswoche, ne Marco?
Genau, ganz deutschlandweit gibt es Aktionen, die meisten sind in diesen Aktionswochen, ich glaube vom 20. April bis zum 5. Mai. Magdeburg ist natürlich auch dabei, nur ein bisschen später, ich glaube es ist der 26. Mai, der Sonntag.
Genau.
Genau. Also dort könnt ihr vorbeikommen, selbst wenn ihr vielleicht nicht mehr selbst als Kind durchgeht, könnt auch als Kind im Herzen natürlich die Anliegen der Kinder unterstützen und mit den Kindern eurer eigenen Familie, Verwandten, Freundeskreis gerne vorbeikommen, je mehr Kinder da aufs Rad kommen. Für die ist es natürlich auch eine total tolle Erfahrung, einfach mal mit so vielen anderen Kindern gemeinsam auf der Straße zu fahren und auch eine gewisse Selbstwirksamkeit zu erleben.
Und ich glaube, also wenn man in Magdeburg bei der Critical Mass am 26.05. mitfährt, 11 Uhr geht's los am Olvenstädter Platz. Ich habe gehört, also wenn es da so kleine und große Kinder gibt, die gerne mal durch den neuen Tunnel von Magdeburg fahren wollen würden, ja, wäre die Möglichkeit vielleicht da. Und danach dann auch gleich noch über den neuen Brückenzug zu fahren, ich glaube, wird eine Riesenerfahrung, Riesenspaß für die Kinder. Wir sind ja schon mehrfach mitgefahren, auch als Ordner, und haben geholfen. Ich kann das nur jedem empfehlen, sich das anzugucken, weil es immer großartig zu sehen, wie was Kinder in der Lage sind zu leisten, ja, und mit wie viel Freude die dabei sind, wenn es darum geht, Rad zu fahren.
Und als Fotograf merkst du, dass selbst Kinder auf dem Fahrrad doch gar nicht so langsam sind, weil, also zum Kontext, ich fotografiere bei den Veranstaltungen meistens immer, das heißt, ich muss immer vorfahren. Und wenn du, selbst mit den Kindern, ist das, wenn du durch den Tunnel fahren darfst und einmal und dann noch über die Brücken drüber, es wird schon wieder spaßig, da genug Abstand zu den Kindern aufzubauen. Also so langsam sind die dann doch nicht.
Ja, aber das Gute ist ja, wir haben dir ja ein neues Rad verpasst, Marco, ne? Ja, jetzt haben wir so ein leidiges Thema angesprochen von Marco. Marco hat leider, der ein oder andere in der Fahrer-Community wird das mitfühlen können, Marco ist Opfer vom Verschwinden seines Fahrrades geworden. Der war auch wirklich traurig, aber wir haben ihm schon helfen können, und er hat schon ein neues Fahrrad, Ersatz jetzt sozusagen. Das heißt, du wirst also wieder der Schnellste sein, oder?
Ja, also daran soll ich daran fahren. Leider hat Ken, der nicht mehr meine Farben im Angebot, das macht mich am traurigsten im ganzen Bereich.
Ja, ich kaufe Marco noch einen Lackstift, wir müssen sein Fahrrad noch umlackieren, mal gucken.
Mit dem Lackstift, das Ganze den ganzen Rahmen lang, ich freue mich schon
drauf. Nein, wir machen das mit den Kiddies zusammen, dann kriegen die, ich mache da so Zahlen drauf und dann machen wir Malen nach Zahlen, dann malen die Kinder dir dein Fahrrad bunt.
Ich glaube nicht, dass das die Farbe besser macht.
Ich glaube, wenn jetzt das jemand hört, kommen da ein paar Kinder und wollen dein Fahrrad bunt malen. Ja? Ich mache dann so ein Schild um, wo ich dann immer auf dich zeige, das da hinten ist Marco, das ist sein Fahrrad.
Lackschäden sind zu bezahlen, okay. Okay,
das sind keine Lackschäden, da kommt ja ein neuer Lackstift drauf, das ist ja ein neuer Lack, das schützt ja das Rad zusätzlich. Du musst das positiv sehen, Marco. Markus Fahrrad wird ein Kunstprojekt. Gut, machen wir weiter, Marco.
Wir bleiben mal beim Thema KittyGMS im weitesten Sinne. Es geht um Schulstraßen. Eines der Themen, das jetzt auch schon ein bisschen länger zurücklegt, ich glaube, es ist aus dem Februar.
Ja.
In anderen Ländern Europas ist es ja schon längst gang und gäbe. Also Schulstraßen heißt, es werden Straßen, ja, der Durchgang dieser Straßen wird beschränkt, in der Regel zu den zumindest Schulöffnungszeiten, teilweise auch zu den, ja, Schulendzeiten, also wenn die SchülerInnen ankommen. Wir haben halt immer noch das Problem, dass wir sogenannte Elterntaxis relativ viel erleben. Also das heißt, die Menschen bringen ihre Kinder aus Sorge, dass es ihnen unter anderem Verkehr zu gefährlich ist, mit dem Auto in der Regel bis zur Schultür, was natürlich dazu führt.
Oder auf den Schulhof. Also man hört ja auch so von den Fällen, wo die Kinder bis auf den Schulhof gefahren werden und solche Sachen. Und dieses Problem geht man jetzt wohl an damit. Also auch in Deutschland, also woanders ist das schon gang und gäbe, dass eben, wie Marco schon richtig sagte, man Straßen absperrt in bestimmten Zeiten, wo die Kinder zur Schule kommen, so dass sichergestellt ist, dass die Kinder eben einen gewissen Weg auch zu Fuß zurücklegen können, sicher, ohne dass es ein Problem gibt oder mit dem Rad zur Schule fahren können. Und der Vorteil ist, das hilft den Eltern auch zu erkennen, dass ihre Kinder dazu auch in der Lage sind und lebend in der Schule ankommen und auch wieder zurückkommen. Und es hilft auch den Kindern, weil es ein viel größeres Miteinander gibt. Weil wir brauchen uns alle nur daran erinnern, an unsere Schulzeit. Wir haben ja mit denen wir da zur Schule gegangen sind, im Regelfall auch vor und nach der Schule unsere Zeit verbracht. Und es war ja auch wichtig, dass man sich mal austauscht. Und das ist selbst heute noch so, selbst wenn Marco und ich zum Termin fahren, wo wir irgendwelche Sachen machen, fahren wir ja auch manchmal zusammen irgendwo hin und besprechen nochmal ein paar Sachen. Und genauso war das bei uns als Kinder ja auch, dass Dinge ausgetauscht wurden und die wichtigen Dinge erzählt werden. Und das ist eben ganz wichtig und vor allen Dingen, dass Kinder auch lernen, sich in der Stadt selber sicher zu bewegen. Ja, und dazu müssen Räume geschaffen werden, wo Kinder das mal ausprobieren können und auch mal Fehler machen können. Und da ist es eben wichtig, dass man das, was am gefährlichsten ist, sozusagen ein wenig rausnimmt. Das kann man mit Schulstraßen machen. Und das Gute ist, Marco, was ist passiert?
Genau, das Land NRW ist da jetzt mal ein bisschen vorgeprescht. Also als erstes man hat mal tatsächlich die Initiative ergriffen, um einen Runterlass zu machen. Also eine grundlegende Basis dafür, wie können denn Kommunen jetzt damit umgehen. Es gab auch schon vorher ein Rechtsgutachten dazu, dass Schulstraßen in Deutschland grundsätzlich möglich sein sollen, also auf der rechtlichen Basis. Dann haben wir ja auch demnächst eigentlich noch diese Experimentierklausel, die ja noch mehr Rahmen geben soll. Aber NRW sagte, wir wollen jetzt nicht noch länger warten, dass hier das Straßenverkehrsgesetz novelliert wird und dass da Schulstraßen vielleicht formell reinkommen, sondern man hat mal direkt jetzt schon die Basis dafür geschaffen, dass die Kommunen in NRW einen Leitfaden praktisch haben. Also sie wollen eine Schulstraße einrichten, welche rechtlichen Bedingungen gibt es dafür, welche Maßnahmen können ergriffen werden, wie sieht es die lokale Verkehrsbehörde?
Genau, also der Punkt ist der, was man wissen muss, ist, es gibt eben ein Rechtsgutachten, was vom Aktionsbündnis Critical Mass, vom Deutschen Kinderhilfswerk und vom VCD erstellt wurde, wo erstmal drin geklärt wird.
Ein Auftrag gegeben wurde, oder? Ich weiß nicht, ob sie es selbst.
Genau. Im Auftrag gegeben wurde, das ist richtig, was Marco gerade sagt. Und es ging darum, in dem Rechtsgutachten zu klären, ob es möglich ist, nach dem jetzigen geltenden deutschen Recht Schulstraßen einzurichten. Und dieses Rechtsgutachten kommt zu dem Ergebnis, ja, das geht. Also die StVO und das Straßenverkehrsgesetz gibt heute schon die Möglichkeit, diese Maßnahmen zu ergreifen. Ja, das ist wichtig, weil das, was Marco gerade sagt, ist, die Straßenverkehrsordnung wird durch die Verkehrsbehörden in den Ländern umgesetzt. Und die Straßenverkehrsbehörden tun natürlich nur das, weil das ist ihr Auftrag. Ja? Also Marco lächelt jetzt schon wieder. Marco.
Ich würde sagen, wir haben dafür, dass das gleiche Gesetz überall gilt, haben wir sehr unterschiedliche Auslegungen, ja, bei unterschiedlichen, ja, genau, Verkehrsbehörden.
Ja, ja. Also warte, wir gehen jetzt mal, wir diskutieren erstmal den Idealfall, weil ich glaube, wir haben ja nachher noch einen Fall wieder, der das Gegenteil beweist. Also der Idealfall ist ja, oder das, was man sich dabei gedacht hatte, es gibt eine Straßenverkehrsbehörde, die dieses Straßenverkehrsgesetz und die StVO umsetzt, ja, und dafür sorgt, dass das, was Marco gerade anspricht, überall irgendwie gleich funktioniert. Jetzt sind wir ja aber nicht, wie heißt das, dass alle das selber regeln können, die Bundesländer zum Teil.
Föderalistisch?
Genau, wir sind föderalistisch aufgebaut, das heißt, das geht dann wieder in Landesrecht über und so weiter, und deswegen macht jetzt NRW seine eigene Verwaltungsvorschrift oder seine alte eigene, wie heißt das, Marco? Sag mal, der Runterlass, genau. Er macht jetzt einen Runterlass dazu für ihre Verkehrsbehörden, wie das Land damit umgeht. Ja, jetzt waren die das erste Land, das das gemacht hat, die anderen Länder haben das noch nicht gemacht, und es ist wichtig, damit das in den anderen Ländern auch funktioniert, dass das auch durch die Landesregierung erfolgt, damit die Verkehrsbehörden wissen, was sie machen sollen. Ja, also, weil ansonsten ist die Verkehrsbehörde, ich will das mal bezeichnen, ein scheues Reh, ja, was nur in eingefahrenen, ja, Vorgaben sich verhält. Und so neue Sachen finden die manchmal ein bisschen schwierig. Ja, das kennt der ein oder andere, wenn es darum geht, 30 einzurichten, Fahrradstraßen, all diese Sachen. Der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin wird wissen, wovon ich rede, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist. Und deswegen gibt es diesen Erlass von NRW. Und der Erlass von NRW sagt seinen Verwaltungsmitarbeitern klar und deutlich, wie das umzusetzen ist und dass das geht. Und das ist einfach ein Riesenwurf nach vorne, weil es die Möglichkeit eben gibt, allen, die in NRW jetzt arbeiten sozusagen für das Thema, einfacher das Thema Schulstraßen vor ihren Schulen zu ermöglichen. Ja, das passiert ja in NRW auch an vielen Stellen inzwischen, was sehr gut ist. Und das muss jetzt nur weitergetragen werden in die ganze Bundesrepublik, also in jedes einzelne Bundesland sozusagen. Und das ist eben wichtig für alle, die irgendwie mit Behörden zu tun haben, also gerade mit der Verkehrsbehörde und solchen Themen, oder die interessiert sind an dem Thema, wer jemanden kennt, einfach diese Informationen an die Eltern, Lehrer geben, weil für die ist das hochinteressant, wo die darauf verweisen können, aber hier geht das doch, können wir es bitte einrichten, ne? Oder in der Diskussion mit meinem Landtagsabgeordneten oder Landtagsabgeordneten, dass man den sagt, hier, da geht das, können wir das bitte auch machen, beschließt das bitte. Weil das ist ein wichtiges, ganz, ganz wichtiges Thema im Bereich Verkehrswende, dass die Kinder alleine lernen, das zu machen. Und das ist auch wichtig für die Kinder.
Wobei das, also wenn ich es jetzt gerade richtig verstehe, ich hänge nicht super im NRW-Diskurs drin, aber so in der Form, wie das eigentlich normalerweise passiert, ist das nichts, was das Parlament in der Form entscheidet. Das Ministerium macht das völlig selbstständig, genau, in der Ebene. Das heißt, es könnten andere Ministerien auf gleicher Ebene auch tun.
Ja, aber der Druck auf politischer Ebene, ja, muss ja da sein. Das heißt,
aber es hilft auch alleine schon mit Verwaltungsmitarbeitern. Also nehmen wir jetzt mal an, man sitzt irgendwo in der Verwaltung vor Ort, man möchte sich für Schulwegesicherheit einsetzen und muss gegenüber der eigenen Verkehrsbehörde argumentieren, dann kann man dieses Handwerkszeug auch rausziehen und sagen, hier ist das Rechtsgutachten, das ist der Erlass in NRW, das ist auf der Basis, hat man schon mal eine bessere Argumentationslinie, weil dann sitzt dann doch der einzelne Verwaltungsmitarbeitende in der kleinen Kommune, aber vielleicht doch ein bisschen hilflos da, wenn aber sowas schon da ist, kann er das nutzen.
Aber im Notfall wird der immer sagen, aber mein Ministerium hat noch nicht und ich muss das nicht, ja. Und da ist dann wieder die politische Ebene, also die Abgeordneten, am besten die der Regierungsparteien, weil das ist ja, wird ja im Kabinett beschlossen, weil da gibt es ja immer einen Minister oder eine Ministerin für Verkehr, die das dann erlässt sozusagen, wie das auch in NRW passiert ist. Und da muss der Druck auf der anderen Seite auch kommen. Es wäre gut, wenn es von beiden Seiten kommt.
Ja, wir sprechen nächste Woche mit jemandem aus der Partei, die aktuell das Verkehrsministerium in Sachsen-Anhalt stellt. Vielleicht können wir mit denen ja auch mal über dieses Thema sprechen.
Stimmt, ja, du hast recht. Spoilerst du jetzt schon das, wo die Podcasts, aber was machen wir nachher?
Ja? Okay. Man muss ja ein bisschen teasen. So, wir kommen zum nächsten Thema. Eine Initiative mit einem, naja, ihr wisst es wahrscheinlich weitgehend, einem eher nicht so ganz glücklichen Hintergrund. Anfang des Jahres hatten wir in der Fahrrad-Community ja einen, ja, doch sehr prominenten Todesfall zu betrauern. Nathenom ist ja bekannt dafür gewesen, dass er immer darüber berichtet hat, welche Sachen eben so im Alltag passiert sind auf dem Rad und dass diese von Polizei und Verwaltung in der Regel wegignoriert wurden. Auf juristischer Ebene häufig mit der Begründung, es gebe doch kein öffentliches Interesse an der Verfolgung dieser Fälle. Ein Aktivist aus Berlin hat sich das jetzt auch zum Anlass genommen und dafür eine Plattform zum Thema eingerichtet, um dieses fehlende öffentliche Interesse etwas zu konterkarieren mit dem eigentlich der bestehenden, vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen.
Ja, also Marco hat es ja schon angesprochen, der Fall von Nathenom war der Auslöser, das Ganze, der ja die Fahrbubble doch sehr stark erschüttert hat, der Vorfall. Und daraufhin hat sich Freigedacht aus Berlin, er macht eine Internetseite, weil ich kann den Gedanken völlig nachvollziehen, den er hat. Dieses Thema muss einfach sichtbar gemacht werden, ja, weil jeder Einzelne, der etwas erlebt im Straßenverkehr und das zur Anzeige bringt, erlebt häufig das, was auch Nathenom immer wieder geschildert hat. Die Fälle, also wird jemand zu eng überholt, irgendwer wird angehupt und all diese Sachen, man zeigt das an und am Ende kommt von der Staatsanwaltschaft, wird eingestellt wegen fehlendem öffentlichen Interesse. Ja? Und damit ist der Fall erledigt, man selber sitzt wieder da, denkt sich so, das habe ich angezeigt, habe das schlechte Erlebnis gehabt. Aber es hat einfach nichts verändert. Und man geht davon aus, und aus dem, was man aus den Social-Media-Kanälen kennt und den Diskussionen, die überall laufen, dass das eben nicht nur NATO-nom passiert, sondern dass das ganz vielen Menschen passiert. Um das sichtbar zu machen, wäre es also gut, es gäbe eine Internetseite und die ist hier eingerichtet worden. Die heißt keinöffentlichesinteresse.org und da können die Fälle gemeldet werden. Das heißt, jeder, der sowas erlebt hat, also eine Anzeige gemacht hat, die wird eingestellt mit dem Punkt aus nicht vorhandenem öffentlichen Interesse wird das eingestellt oder kein öffentliches Interesse. Die Fälle sollten dort gemeldet werden, damit man wieder eine Karte machen kann und zeigen kann, wie oft passiert das eigentlich, wie groß ist das Problem und es wirklich sichtbar zu machen. Weil aktuell ist das ein Erleben von jedem Einzelnen, weil das ist schon immer schwer, wenn sich jemand zu diesem Schritt hinbewegt, ja, weil er meistens er oder sie etwas erlebt hat, was schon schwierig war, dann noch den Schritt zu gehen, ich zeige das jetzt an, weil das ist ja nochmal eine deutliche Stufe drüber. Also da muss ich mich schon weit aus meiner Sicht aus dem Fenster bewegen, dass ich den Schritt gehe, weil ich muss Aufwand betreiben an der Stelle. Und dann bricht das aber ab. Und das Problem ist einfach, dass es dieses Gefühl von der Rechtsstaat funktioniert nicht vermittelt. Wenn man dann die Antwort kriegt, es gibt kein öffentliches Interesse. Und deswegen ist diese Seite gut, um eben festzustellen, ist das Gefühl, was die Fahrradbubble hat, wirklich so, dass das ständig passiert, also dass das nicht nachvollzogen wird? Und wenn das so ist, wie groß ist das Problem, um dann Druck machen zu können und sagen zu können, hier, es kann nicht sein, dass wenn Leuten das widerfährt im Straßenverkehr, wo ihre Gesundheit und ihr Leben gefährdet ist und sie sich bedroht fühlen, dass sie das akzeptieren müssen. Weil das kann nicht unser aller Zielsetzung sein und das widerspricht ja auch der Straßenverkehrsordnung. Weil in der Straßenverkehrsordnung und hoffentlich bald auch mit der Änderung der Gesetze steht Vision Zero ganz vorne. Ja, und da geht es darum, dass niemand getötet und niemand schwer verletzt wird im Verkehr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses Thema eben sichert, dass alle am Verkehr entspannt teilnehmen können und nicht nur die, die im Tiefflug unterwegs sind.
Ja, also nutzt diese Plattform, falls ihr tatsächlich schon mal irgendwo einen entsprechenden Fall hattet, den ihr selbst eingereicht habt, wo ihr die Antwort bekommt, kein öffentliches Interesse, tragt es auf der Plattform ein. Wir verlinken euch das wie immer in den Shownotes, also einfach da reingucken, findet den Link, kommt da auf die Plattform und dann findet ihr die E-Mail, an die ihr das schreiben könnt, damit das weiter verarbeitet wird. Wäre tatsächlich ganz interessant, mal drauf zu gucken, wie das denn so vielleicht in einem Jahr oder zwei aussieht, wie viele Fälle da eingetragen sind und tatsächlich das auch als Argumentationsgrundlage zu nutzen. Vielleicht, wenn man den nächsten Fall führt, um zu sagen, hier mangelndes öffentliches Interesse kann ja nicht sein, dass es, wenn das 200, 300 dieser Fälle der Art sind, die schon mit dem gleichen angeblich fehlenden Interesse abgebügelt wurden. Ja, wir kommen zum nächsten Thema. Wir kommen nach Magdeburg und dort geht es um die Otto-von-Guericke-Straße. Ist eine Straße ziemlich im Stadtzentrum für die Leute, die nicht aus Magdeburg sind. Wir haben den Hasselbachplatz und naja, eigentlich kein echter Kreisverkehr, aber für alle sieht es aus wie ein Kreisverkehr, der spaltet sich in mehrere Straßen auf.
Also ist erstmal ein schöner Platz, weil historisches Zentrum. Aktuell, wenn man den besucht, ist er nicht ganz so schön, weil es eine Riesenbaustelle, ja, weil die Straßenbahn ihre Gleise erneuert. Aber grundsätzlich ist das einer der wenigen Plätze in der Innenstadt, wo Magdeburg erhalten geblieben ist in den Folgen des Zweiten Weltkrieges und die alten Gebäude noch stehen, also Gründerzeitviertel, recht schön anzusehen und die Otto-von-Guericke-Straße ist eine Straße, wo rechts und links Gründerviertel stehen. Dann sind unten in den Gebäuden Restaurants drin, Bars drin und alle Gastronomie im Endeffekt, die auch auf die Fußwege rausgehen, das was man ja will. Und in der Mitte läuft die Straßenbahn auf einem eigenen Gleis und rechts und links davon sind noch zwei Straßen, also zwei Fahrspuren sozusagen. Also
eine Spur auf jeder Seite.
Und dann noch, wie immer, ein paar Parkplätze und dazwischen ein paar Bäume. Ja, also erstmal grundsätzlich, wenn man sich das der ein oder andere vorstellt, sieht das erstmal nicht so verkehrt aus. Ja, gibt da nur so ein klitzekleines Problem. Wir sind ja der Radpodcast. Ja, das mit dem Radverkehr ist nicht so richtig clever gelöst, weil als man das mal vor, ich glaube, 20 oder 30 Jahren gebaut hat oder saniert hat, hat man da auch Radinfrastruktur geschaffen sozusagen, also einen Radweg eingebaut, der dieselbe Pflasterung hat wie der Fußweg, ist nur durch so eine Steinreihe getrennt.
Wer da fährt lang, würde schon denken, sieht schon sehr nach einem Radweg aus.
Man könnte denken, es ist ein Radweg. So,
also und da wird, glaube ich, auch die rote Markierung wird auch, also von der Fahrbahn führt direkt auf
die. Genau, die Fahrbahnmarkierung führt dahin und an jeder Kreuzung führt da auch der Radweg drüber. Jetzt gibt es nur die Problematik, dass irgendwer beim, also als man die Straße,
ist es auch ein Radweg.
Genau, in dem späteren Abschnitt wird es auch ein Radweg, aber als man das gebaut hat, konnte man es auch nicht sich richtig vorstellen, was da jetzt passiert ist, sozusagen. Ja, weil dadurch, dass natürlich die Gastronomen auch die Räume vor dem Gebäude in Anspruch nehmen für ihre Gastronomie und das auch gerne angenommen wird und das auch gut ist an der Stelle, ist im Prinzip der komplette Fußweg verschwunden, den Gastronomen zugeordnet. Ja, also oder wird durch die Gastronomie genutzt. Das führt natürlich dazu, dass der Radweg ja durch die Fußgänger benutzt wird, logischerweise, weil kein Platz mehr ist, irgendwie anders dahin zu laufen. Auf der Straße gilt übrigens, glaube ich, 50 müsste sein. Keine 30. So, und das führt natürlich zu dem Problem, dass gerade im Sommer, wenn die Gastronomie stark besucht ist, es zu Konflikten zwischen Fußgehenden und Radfahrenden kommt. Ja, weil viele Radfahrenden sich auf der Straße unsicher fühlen und auf diesem Radweg fahren. Ja, die Stadt hat dieses Problem so für sich gelöst. Also die Infrastruktur sieht noch genauso aus. Man hat jetzt einfach nur vorne ein anderes Schild hingestellt, hat das zum Fußweg erklärt.
Fußweg Radfahrer frei.
Und hat es dann Radfahrer frei gemacht. Ja, so nach dem Motto, und jetzt seht zu, wie er klarkommt. Aber irgendwie scheinen die Radfahrenden immer noch nicht auf die Fahrbahn zu wollen, weil die Verhältnisse auf der Fahrbahn schwierig sind, weil das auch eine der Hauptrouten für den Autoverkehr ist, durch die Stadt im Regelfall, was zu unschönen Situationen führt. Und ein Autofahrer kann dort auch den Radfahrenden nicht überholen. Das heißt, er muss sich eigentlich zurücknehmen und in Ruhe dahinter fahren. Jetzt ist das 50, ja, und jeder, der mir zuhört, kann sich sicherlich schon vorstellen, welche Situationen da entstehen. Ja, das ist die Ausgangslage und im Stadtrat wurde ein Antrag gestellt, dass die Situation dort zu verbessern ist, zwischen Einsteinstraße und Keplerstraße an der Otto von Guericke Straße.
Und wir reden jetzt hier von vielleicht 200 Metern Abschnitt. Also danach genau. Ist es auch nicht so problematisch, weil da ist keine Außengastronomie mehr da.
Genau, dann gibt sich das Ganze und die Stadträte haben für sich also erkannt, es gibt ein Problem und wir würden das gerne gelöst haben, liebe Stadt. Ja? Und haben auch so Aufträge erteilt, haben einen Antrag gestellt. Der ist auch beschlossen worden, ne?
Nee, der ist noch nicht beschlossen worden. Also an der Stelle vielleicht noch der Transparenzhinweis, dass der Antrag ist von der Fraktion Grüne Future gestellt, für die ich bekanntlicherweise arbeite. Soll natürlich unsere Berichterstattung nicht beeinflussen, aber der übliche Transparenzhinweis. Der ist gerade in den Ausschüssen im Umlauf und wir beschäftigen uns gleich mit der Stellungnahme, die Verwaltung dazu geschrieben hat. Also die Fraktion hat einen Antrag gestellt, die Verwaltung sagt, na, was, das halten wir jetzt davon, das ist unsere fachliche Einschätzung. Und jetzt soll er wieder in den Stadtrat kommen. In der Stellungnahme war er noch mit 2.5. terminiert, aber ich weiß schon, dass er dafür nicht auf der Stadtratstagesordnung sitzt. Also im Mai wird er nicht mehr kommen. Die letzte Möglichkeit in dieser Legislatur wäre im Juni dann.
Okay. Ja, also die Stadträte müssen jetzt noch entscheiden. So, was hätten die Stadträte gerne gehabt in dem Antrag? Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, zur Verbesserung der Situation für Fuß- und Radverkehr auf der Otto von Guericke Straße in Abschnitten zwischen Einsteinstraße und Keplerstraße kurzfristige und langfristige Maßnahmen zu ergreifen. Ja? Kurzfristig hätten die gerne, dass zum einen auf der Fahrbahn Berliner Kissen installiert werden, die die Geschwindigkeit reduzieren, dass also sozusagen die Autos langsamer fahren würden. Das hat man auch in einer anderen Zufahrtsstraße des Hasselbachplatzes schon gemacht, auf dem breiten Weg, was sehr gut funktioniert. Ja, wenn man da unterwegs ist, weil die Geschwindigkeit der Fahrzeuge stark reduziert wird. Da geht die Stadt auch mit. Sie werden keine 3 Kissen bauen, sondern 2 Kissen, ja, in ihrer Stellungnahme. Also auf der Ostseite der Otto von Guericke Straße werden 2 Kissen platziert. Da ist schon die Frage, hier handelt die Stadt schon wieder, ohne dass es einen Beschluss gibt, ne?
Ja, also ja. Theoretisch könnte das noch in ihrem Ermessensraum liegen. Aber
theoretisch wäre es ja schlau zu warten, zu sagen, was die Stadträte. Also die Stadträte haben gesagt, sie hätten gern 3 Kissen. Die Stadtverwaltung sagt, ja, wir bauen 2. Das 3. Kissen geht nicht. Und dann postulieren sie wieder, wenn sie das montieren würden, wäre das neben dem Parkstreifen, also ein paar Parkbuchten, hierdurch würden Gefahrensituationen beim Ein- und Ausparken provoziert werden. Marco und ich haben uns die ganze Zeit schon angeguckt und also vielleicht kann uns das irgendwer erklären, aber wir können nicht ganz nachvollziehen, wie so ein Huckel, den ich normal überfahren kann, beim Ein- und Ausparken ein Problem ist. Also es ist doch nur ein Problem, wenn ich versuche, too fast, too furious, im Drift in die Parklücke zu fahren. Und mein Auto dann abhebt oder so, aber ich glaube, das ist selten der Fall.
Wir machen ja auch Hochbordparken. Also Hochbordparken ist, glaube ich, anspruchsvoller als das.
Ja, also stimmt, Hochbordparken ist in Magdeburg an vielen Stellen erlaubt. Da muss man über Bordsteinkante drüber wegfahren, die deutlich höher ist und nicht so eine Anrampung hat. Ich kann noch nicht ganz erklären, was da die Verkehrsbehörde oder die Verwaltung uns sagen will. Ja, das ist aber noch nicht so das Schlimmste. Da kann man mal ein bisschen drüber nachdenken. Interessant ist dann, die Stadträte haben natürlich auch gesagt, können wir da mal nicht 30 machen. Ja? Also zum vorausgehenden Abschnitt soll auch da in dem Abschnitt 30 werden. Und dann schreibt die Verkehrsbehörde, nehme ich mal an, ja, die Zuständigkeit der
Theoretisch macht das hier erstmal die Stadtverwaltung. Ja. Die hat auch nicht gekennzeichnet, dass das jetzt irgendwie Verkehrsbehörde ist,
ja,
in Form, aber ja.
Ja, aber die.
Doch, steht im anderen Abschnitt, der Fachbereich Stadtplanung und Verkehrs, bla bla bla, hat die untere Straßenverkehrsbehörde dazu befragt. Und
die genau, und genau. Und dann schreiben die hier, dass die Zuständigkeit der Ausführung obliegt der Straßenverkehrsbehörde. Ja, also die Straßenverkehrsbehörde muss das machen, das hatten wir ja gerade, das Thema. Und die Verkehrssteller werden angeordnet und so weiter. Und dann steht hier gemäß § 45 Absatz 9 StVO sind Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort anzuordnen, wo diese aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist. Der Straßenverkehrsbehörde sind weder auf Amtswegen noch durch Vortragen, zum Beispiel durch den ADFC, solche besonderen Umstände im benannten Bereich bekannt. Also die Straßenverkehrsbehörde formuliert hier, dass sie erst handeln muss, wenn wir vom ADFC kommen und sagen, da muss was hin.
Das würde mich ja jetzt überraschen.
Also wenn das so wäre, wie die das hier schreiben, also dann müsste unsere Stadt irgendwie anders aussehen, ja. Aber irgendwie macht die das nicht. Also ich frage mich schon, was sie hier mitteilen wollen. Und die Stadträte kriegen dann noch einen Zusatz dahinter, bloßen Wünschen und Forderungen kann ohne nachvollziehbare Begründung nicht rechtmäßig entsprochen werden. Ja, das geht ja so an die Stadträte. Aber es scheint so im Satz zuvor, wenn wir als ADFC was sagen sollten, dann kommt da 30. Ich bin mal gespannt, ob wir das mal ausprobieren. Ja, also wir gucken mal. Ich frage das nächste Mal, wenn ich da in der Behörde bin, mal nach, ob das so gemeint war, weil das ist schon ein bisschen komisch. Ja, jedenfalls. Dann geht's weiter. Man wollte, dass die baulichen Dinge auch geändert werden, dass das nicht mehr aussieht wie ein Rastweg, sondern eben wie ein Fußweg.
Hier geht's um langfristige Maßnahmen.
Um die langfristige Maßnahme. Da sagt die Stadt wieder, es geht nicht, weil wir haben kein Geld, wir können die Steine nicht entnehmen und es reicht, wenn der Fußweg radfahrerfrei ist.
Vielleicht nur ein bisschen Kontext. Also Steine entnehmen, wir haben ja gerade gesprochen, aktuell ist das auf der Gehwegfläche eine abgetrennte Fläche mit einem Trennstreifen. Also wir reden von einer Kette dunklerer Steine. Ja. Das ist der Akt, die können da nicht entnommen werden, weil es dafür die Mittel nicht gäbe. Langfristig, also wie gesagt, wir reden von langfristig, wenn die Haushaltssituation sich dann irgendwann mal verbessert haben soll. Aber es ist grundsätzlich kostentechnisch, naja. Okay. Und die grundsätzliche weitere Idee ist, dass dort, da sind ein paar Parktaschen.
Ja, warte. Also die wollen die Steine entnehmen und dann formulieren sie, durch die Beschilderung Fußweg und radfahrerfrei ist die Benutzung eindeutig vorgegeben. Also wir können, ich würde eine Wette aufstellen, wir können eine Befragung machen. Wir fragen die Fußgehenden, die da lang gehen, und wir fragen die Radfahrenden, was das ist. Und das Bild wird nicht so eindeutig sein, wie die Verkehrsbehörde oder die Verwaltung das hier wiedergeben will, weil das führt nämlich genau zu dem Problem, weil keinem der beiden Nutzer ist klar, was das da wirklich ist. Es gibt Teile der Fußgänger, die würden ja auch sagen, das ist ein Radweg. Ja, aber da laufen sie nur lang, weil es keinen Fußweg gibt. Genauso wie der Radfahrende sagen werden, das ist ein Radweg, weil das sieht aus wie ein Radweg in Magdeburg. Und das sind einfach Dinge, wo man sagen muss, so kann Infrastruktur nicht aussehen und es muss gehandelt werden. Ja, weil die Beinerei ist wieder groß, wenn irgendwas passiert ist. Ja, und das ist auch keine zielführend, die bei beiden Nutzergruppen irgendwie Wohlsein, ja, hervorruft. Und die Hauptvorgabe dieser Stadt ist, sowohl Fußverkehr als auch Radverkehr zu fördern und sie nicht gegeneinander auszuspielen. Und dazu gehört es auch, eine Verkehrsanlage zu schaffen, die klar erkennbar formuliert, was da am was ist.
Und grundsätzlich gilt ja auch, der fließende Verkehr hat ja den Vorrang vor allem anderen erstmal. Also ja. Den zu organisieren. So, die Idee dieses Antrags ist dann nun langfristig dort auf den bestehenden Parktaschen, wie viel mögen es sein, vielleicht 10 auf beiden Seiten jeweils, die wegzunehmen und dort einen baulichen Radweg zu installieren. Also damit man praktisch dort sicher dann fahren kann und nicht auf der Fahrbahn fahren muss, sich nicht an der Gastro reibt, weil die Gastro wird dort hoffentlich, wenn dann dem weiter bestehen bleiben, damit der Platz belebt ist, egal ob das nur die gleichen Leute sind oder irgendjemand anders reinkommt. Also möchte man diesen breiten Weg, den Fußweg ja schon nutzen für die Gastro und damit die Menschen dort mit dem Kinderwagen, zu Fuß, wie auch immer, sicher langkommen und man trotzdem einen Radweg hat, weil auf der Fahrbahn fahren, selbst mit den Berliner Kissen, würden jetzt nicht das spaßigste Erlebnis sein. Und wir reden von nicht vielen Parkplätzen hier an der Stelle. So, was sagt denn die Verwaltung zu diesem Vorschlag?
Na, die Parktaschen kann sie nicht entfernen, weil sie muss noch den Lieferverkehr beachten. achten.
Was sagt denn der Antrag zu dem Thema Lieferverkehr? Das ist völlig ignoriert. Kommt
dann ein Punkt, also es war Punkt B sozusagen, wo die Stadträte schrieben, mach mal die Parktaschen weg und baut einen Radweg. Dann war die Antwort, können wir nicht machen, weil Lieferverkehr. Und unter Punkt C haben die Stadträte aber geschrieben, im unmittelbaren Umfeld sind Kurzparkzonen und Verweise auf umfangreiche Langzeitparkangebote im Parkhäuser hinzuweisen. Und mit den Kurzzeitparkzonen sind diese Lieferzonen gemeint, die eingerichtet also werden.
Eine Straße weiter, einfach eine Parklücke, da kannst du dann 15, genau. 30 Minuten stehen.
Also wir reden jetzt nicht über hunderte Meter, ja, die ich mehr geben muss, sondern ich muss nur rechts in die nächste Straße reinfahren und da wäre dann eine Parktasche, wo ich meinen Lieferverkehr abwickeln kann.
Meine These ist, dass also wenn ich jetzt gerade liefern will, dass genau dann vor meiner Haustür diese Parktasche frei ist, finde ich auch einen gewagten Ansatz.
Genau, ist ein gewagter Ansatz. Und jetzt kommt es, die Antwort darauf. Und schon der erste Satz lässt uns wieder stark zweifeln. Da schreibt die Verkehrsbehörde, und das wird die Verkehrsbehörde gewesen sein, Straßen dienen dem Verkehr aller Verkehrsarten. Das ist erstmal richtig. Die unbegründete Einschränkung des ruhenden Verkehrs ist gemäß § 45 Absatz 9 StVO nicht zulässig und kann daher nicht erfolgen. So, jetzt würde man als gewogener Stadtrat diesen Satz lesen und denken, das geht nicht. Ne? Aber man kann ja zum Beispiel Folgendes machen, man kann § 45 Absatz 9 StVO ja googeln. Und dann gibt man mal ein in der Suche, ob das Wort ruhenden Verkehr da drinne vorkommt. Und dann wird man überrascht sein, dass nur fließender Verkehr vorkommt. Weil das, was die Verkehrsbehörde hier postuliert, steht gar nicht im Gesetz. Weil ruhender Verkehr ist eben kein fließender Verkehr. Und den kann man einschränken, den ruhenden Verkehr. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das steht nämlich im § 45 so nicht drin, was die Verkehrsbehörde hier schreibt. Und da muss man sich schon die Frage stellen, hat da jemand versucht, etwas zu formulieren, was es so nicht gibt?
Ja, das ist auch die Frage. Vor allem, also wie beruhender Verkehr diesen Anspruch entsprechen sollte, weil aktuell wird ja dann der fließende Verkehr, also der fließende Radverkehr, eingeschränkt zugunsten des ruhenden Verkehrs durch die Anordnung der Parktaschen.
Genau, und das sind so Sachen, da glaube ich, müssen wir mal in einem späteren Termin mit der Verkehrsbehörde nochmal drüber reden. Sie machen dann weiter, indem sie absichtlich das mit den Langzeitparkangeboten falsch verstehen und den Stadträten nicht den Hinweis geben, dass es keine Hinweisschilder für Langzeitparkangebote gibt.
Ja? In der StVO.
In der StVO. Und dann aber wieder sagen, dass es viele Parkhäuser in der Nähe gibt und ein Parkleitsystem und sie das irgendwie ausbauen werden. Da muss man schon sagen, also liebe Verwaltung und liebe Verkehrsbehörde. Ja, es wäre doch schön, die Dinge so zu machen, wie sie im Gesetz stehen. Und nicht, dass jemand, der nur in der Lage ist zu lesen, sieht, dass er Quark macht. Ja, also das geht so einfach nicht. Ich glaube, das werden wir auch so nicht auf sich sitzen lassen. Wir werden dann nochmal jemanden anschreiben.
Zum finalen Punkt ist übrigens die Antwort der Verwaltung dann zu sagen, naja, die Außengastro nimmt da zu viel Platz ein, wir schränken mal die ein. Also jeder, der hier immer schreit Wirtschaftsförderung, müsste jetzt an der Stelle sagen, so, sorry, liebe Verkehrsbehörde, ich tut jetzt alles, damit die Wirtschaft da vor Ort geschädigt wird, für die Radfahrer und Fußgänger keine gute Situation entsteht, aber vor allem die Parkplätze, die wir ja immer für die Wirtschaft erhalten wollen, möglichst da bleiben. Also genau. Das ist völlig Schwachsinn.
Also der Punkt ist, das ist völlig richtig, was Marco hier anspricht. Alle wollen, dass die Außengastronomie bleibt. Niemand möchte, dass diese verschwindet. Alle sind froh, dass das da funktioniert, draußen ist und im Sommer da alle sitzen, alles gut. Ja? Und die Verwaltung stellt sich hin und sagt, na, wir können das nicht machen, weil müssen wir die Parkplätze, dann gehen die unter. Und am Ende kommen sie aber zu dem Punkt, dass sie bei den Gastronomen vorbeigehen und sagen, na, wir schränken jetzt eure Plätze ein, damit wir Recht behalten und das weiter so läuft. Das heißt, man muss sich schon die Frage stellen, ob es ihnen wirklich um Wirtschaftsförderung geht und damit auch um ihre Steuereinnahmen, weil diese Gastronomen zahlen ja hier Steuern. Ja? Oder ob es nur darum, also ob das ihre Zielsetzung war, die Wirtschaft zu fördern und froh sein, dass es sich so positiv entwickelt hat, wie man es gar nicht gedacht hat und das Thema weiterzuentwickeln und den Umständen entsprechend zu handeln. Nein, da entschließt man sich lieber, da drauf zu hauen.
Wobei man auch sagen muss, also sie sagen, sie haben ja kein Geld, ein paar Steinchen auszutauschen, aber da geht es um massive Außenanlagen. Also die werden das ganze Jahr lang genutzt, da sind teilweise Pavillons aus Holz gebaut. Die jetzt zurückzuschneiden, ich finde, wird ein interessanteres Ergebnis, denke ich.
Genau, also ich bin mal gespannt, wie man das auch meine Idee ist ja schon, wie man das den Gastronomen gegenüber, wird man denn sagen, na, wir mussten jetzt handeln, weil die Stadträte das gesagt haben, wo ich sage, sollten uns Gastronomen zuhören, die Stadt kann auch ganz anders handeln, wenn sie will. Ja, und sie hätte im Sinne aller handeln können, die Verkehrsarten vernünftig abwickeln, was ihr Auftrag ist, und den Raum und Platz schaffen und 30 anordnen, die Schilder hinzustellen und vielleicht sogar noch ein paar Fahrerpiktogramme auf die Straße zu machen, um den Fahrradfahrenden klar zu machen, ihr sollt bitte auf der Straße hier langfahren, dem Fußgehenden den Raum zur Verfügung zu stellen und alles wäre gut. Ja, aber scheinbar ist man so weit noch nicht in der Verwaltung. Aber wir werden das nochmal mitnehmen.
Wir kommen zum nächsten Thema. Und beim nächsten Thema geht es um die Beteiligung zum Radverkehrskonsum. Und ich dachte mir so, wir haben jetzt so lange über die Gierige Straße gesprochen. Ich habe jetzt mal geguckt, haben die Leute dazu was schon geschrieben? Der konkrete Punkt hat glaube ich, schon drei dazu. Einer dazu heißt Radweg zu denken, stehen so viele Tische, Terrassen und darunter hat, also man kann die Sachen hier immer noch kommentieren, jemand geschrieben, leider hat mich die Polizei hier auch schon mal über Lautsprecher aufgefordert, den Radweg zu benutzen. Man sieht, die Problemlage scheint komplex zu sein und auch der Polizei nicht bekannt, aber auch viele Leute schon zu bewegen.
Stimmt, Gastnutzer, leider wirklich unfassbar, wenn man das hier liest, aber das führt uns gleich gut zum nächsten Thema. Ja, alle, die aus Magdeburg kommen, jetzt aufgepasst und zugehört und alle, die sonst immer nur bei unserem Podcast irgendwo gegenstehen schlagen und wollen, dass sich gerne was ändert. Ihr habt jetzt die Möglichkeit dazu, ja, weil die Stadt macht ein neues Radverkehrskonzept und dazu gibt es eine Befragung, wo ihr eure Probleme, Wünsche, Ärgernisse, alles abladen könnt in dieser Karte, um an der Entwicklung der Radverkehrskonzept mitzuarbeiten. Wir stellen den Link unten auch rein. Das läuft jetzt schon, glaube ich, eine Woche.
Ne? Also letzte Woche Donnerstag.
Genau, letzte Woche Donnerstag. Die Karte ist schon lustig bunt. Es spricht auch nichts dagegen, Dinge nochmal einzutragen. Oder
ihr könnt die Sachen auch kommentieren.
Ihr könnt auch liken, bewerten. Das geht hier alles. Nutzt diese Möglichkeit. Wir können ja schon mal ein bisschen spoilern. Vielleicht hört die Stadt zu, ist uns aber eigentlich egal. Wir freuen uns schon auf die ganzen Daten, die da rauskommen, ja, weil das wird großartig und das Ganze wird noch laufen bis zum 8. Mai, müsste
es. Ich glaube, 9. Aber
8. oder 9. Mai?
Ich bin gerade, ja? Im Zweifel zwar 8., weil der ist früher, also macht es bis zum 8.
Genau, macht es bis zum 8. Mai und vor allen Dingen sagt auch es auch allen Freunden und Bekannten, die unseren Podcast nicht hören, ja, dass die mitmachen sollen. Gebt es in die Schulen, gebt es in die Kindergärten, gebt es in den Hort rein, in euren Sportverein und überall, dass diejenigen sich wirklich beteiligen, weil sie hier mal endlich die Möglichkeit haben. Und das Schöne ist für alle Radfahrenden, also ihr könnt mal auf die Karte gucken. Ich kann euch eins sagen, ihr seid nicht allein in dieser Stadt mit euren Problemen, weil das sind verdammt viele Punkte, die wir schon da drauf sehen. Also Marco und ich, wir gucken natürlich, wir haben letzte Woche Freitag war ich, glaube ich, schon beeindruckt, aber jeden Tag, wo ich diese Karte aufmache, wenn ich mal schlechte Laune habe und ich mache die Karte auf, da habe ich wieder gute Laune, weil ich sehe, wie viele Menschen mit wie viel Enthusiasmus und Zeit da die Problemstellen eintreffen und sie auch alle treffen, weil du klickst da drauf und kannst 99% der Sachen, die da stehen, nachvollziehen, weil du die Stelle kennst.
Seid ruhig gerne detailliert, tragt Bordsteinabsenkungen und sowas an. Also auch wirklich die kleinen Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, weil sowas kann man dann später, wenn wir zum Beispiel mit der Verwaltung zusammen sitzen, sagen, hier, das ist doch die Liste, da hat jemand gesagt, Bordsteinabsenkung, da. Die Beschlüsse dafür gibt es schon, dass man explizit einfach wirklich was zum Abarbeiten hat. Für uns sind das auch wichtige Daten, die wir uns sicher auch danach nochmal angucken werden, um genau das im Kopf zu behalten. Selbst wenn es vielleicht in der Konzeption versacken sollte, seid euch gewiss, wir haben da ein Auge drauf, dass das nicht untergeht in der Form. Genau, also beteiligt euch und besonders auch nochmal, wenn ihr vielleicht ältere Menschen im Umfeld habt, das ist eine Digitalbeteiligung hier reinmäßig, Setzt euch vielleicht mit denen zusammen, nehmt euch die Zeit, sprecht mit denen und tragt das mit denen ein, also vor allem, weil die auch nochmal häufig einen anderen Blick haben, besonders wenn es so Bordsteinabsenkungen gibt, da macht das teilweise mit dem Rücken schon doch nochmal ein bisschen was anderes, also nehmt euch die Zeit.
Fehlende Fahrradabstellplätze, all diese Dinge, Routen durch die Stadt, die ihr schon immer mal fahren wollte, wo ihr sagt, da fehlen nur irgendwie 100 Meter, warum ist das nicht gemacht?
Und auch, macht es auch zur Not auch gerne mit dem kleinen Kind, also wenn ihr mit eurem Kind regelmäßig zur Schule unterwegs seid, dann sprecht doch mal mit dem Kind darüber, wie erlebt ihr den Weg, wo sind denn auf unserem Weg Probleme und tragt die ein. Also es ist auch sicher eine ganz interessante Erfahrung, einfach mal mit den Menschen im Umfeld darüber ins Gespräch zu kommen, wo denn die Probleme für die tatsächlich liegen.
Und man wird überrascht sein, was diese Menschen alles wiedergeben. Also wir erleben das ja häufiger, dass Menschen mit uns darüber erzählen. Vor allen Dingen lustig ist das immer, wenn die nicht wissen, wer wir sind und man mit denen ins Gespräch kommt und dann anfängt, Fragen zu stellen und die Leute einem wirklich alles erzählen und du nur neben derjenigen oder demjenigen stehst und sagst, ich kann das alles völlig nachvollziehen. Aber es ist gut eben auch zu sehen, dass es einem selbst nicht nur so geht, sondern vielen, vielen, vielen anderen auch. Nur wenn alle mitmachen, wird sich das ändern, weil am Ende ist das unsere Stadt und wir entscheiden darüber, wie sie wird.
Genau. Deswegen beteiligt euch. Und wir kommen zum nächsten Thema. Da beteiligen. Naja, wir haben ja was am Anfang angekündigt, unter anderem schon.
Ach so, ja, stimmt. Wir hatten ja, warum wir den Podcast heute machen und dass wir nicht versprechen, dass ein neuer Podcast kommt, weil wir nämlich schon wissen, dass es neue Podcasts schon gibt. Das meinst du, ne?
Genau. Also in den nächsten Wochen werden euch auf diesem Kanal diverse Kommunalwahl-Interviews erwarten. Konkret 5 Stück an der Zahl. Ja, ihr wisst sicher, also wer in Sachsen-Anhalt lebt, weiß, am 9. Juni ist Kommunalwahl. Für alle anderen ist die Wahl zum Europaparlament immer noch. Also egal, wo ihr lebt in Deutschland, ihr dürft, solltet hoffentlich wählen dürfen, sofern es dann eure Staatsbürgerschaft zulässt. Sprechen werden wir in den nächsten Wochen 5 Interviews mit den 5, Anführungszeichen, großen Parteien veröffentlichen, die hier vor allem in Magdeburg antreten. Aber selbst wenn ihr nicht in Magdeburg seid, Hinterkopf Europawahl, könnte das für euch tatsächlich auch interessant zu sein, über welche Themen sprechen diese Menschen da. Also teilweise sind das ja auch VertreterInnen der Parteien, die zumindest auch auf Landesebene unterwegs sind, also auch etwas mehr politischen Einfluss haben, auch innerhalb ihrer Partei dann auf die Bundesebene wirken. Wir werden auch ein paar bundespolitische Themen ansprechen. Das haben wir auch schon getan in den ersten beiden Interviews, die wir aufgenommen haben. Diese Woche am Montag haben wir schon mit den Grünen gesprochen. Wir haben mit den Linken gesprochen. Nächste Woche Montag sprechen wir schon mit der FDP. Als erstes wird euch das Interview nächste Woche dann mit den Grünen erwarten. Voraussichtlich in der Woche danach das mit der FDP, dann mit der Linken und den, glaube ich, SPD und CDU als letztes.
Genau.
Und dann habt ihr jetzt 5 Wochen lang Interviews und in der Woche vor der Kommunalwahl holen wir uns nochmal wieder in der großen Runde mit Martin, Norman und mir.
Und ich schaue auch dafür, dass Martin da ist.
Hoffentlich hört er das, dann weiß er schon. Da schauen wir uns nochmal explizit die Wahlprogramme an der Parteien, sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf der europäischen Ebene und schauen, was wollen die eigentlich für den Radverkehr, also unsere übliche Wahlprogrammanalyse. Für Magdeburg schauen wir dann auch in die etwas kleineren Parteien noch rein. Hätten wir auch gerne im Interview gemacht. Das Problem ist einfach nur, ihr seht ja jetzt schon 5 Wochen, jede Woche ein Interview. Die gehen eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Das ist für uns auch massiv Vorbereitungszeit und es ist schon schwierig, gerade überhaupt diese 5 unterzukriegen. Also seht uns nach, dass wir nicht mit allen Parteien, die hier in Magdeburg kandidieren, ausführlich sprechen. Manche werden sich jetzt fragen, ja, wie sieht's denn eigentlich aus? Martin arbeitet für die SPD, ich arbeite hier für die Grüne Fraktion im Stadtrat. Haben wir natürlich bedacht, ich führe natürlich nicht das Interview mit den Grünen, das haben Martin und Norman übernommen. Martin wird nicht das Interview mit der SPD führen, das sind dann Norman und ich am Start. Aber wir sind immer zu zweit in den Interviews, aber...
Genau. Ja. Also wir versuchen das natürlich so objektiv wie möglich zu machen an der Stelle. Natürlich haben wir immer ein bisschen die Radfahrerbrille auf, weil wir auch tief drinstecken im Thema, aber versuchen immer Raum zu geben, dass der oder diejenige seine Position auch vernünftig darstellen kann, die wir natürlich kritisch nachfragen und mal gucken, wie denn da so die Ausrichtung ist. Aber es ist auch für uns eine hochinteressante Erfahrung.
Genau, also vor allem auch, wir haben vorher, vielleicht für eure Erwägung nochmal interessant, wir haben mal diskutiert darüber, machen wir so ein übliches Wahlforum, so eine Podiumsdiskussion wieder und dachten dann so, naja, es ist nicht so ganz nett, wenn du die Leute halt 30 Sekunden bis 2 Minuten zum Thema hörst, da kann man wenig mitmachen, eine Dreiviertelstunde im intensiven Gespräch, da hinterlässt man vielleicht auch mit dem Interview etwas mehr Eindruck und kann tatsächlich mal ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen, wo die denn eigentlich stehen und wie sie ihre Prioritäten vielleicht setzen und wie sie die vielleicht auch nicht setzen.
Genau. Also wir freuen uns drauf. Die ersten 2 waren schon gut. Die restlichen kriegen wir auch noch übers Boot. Das heißt, ihr könnt euch auf Content freuen. Wir freuen uns wieder, dass Martin dann auch wieder mit am Start ist. Ja, und in diesem Sinne entlassen wir euch in die Restwoche, oder?
Ja, einen Hinweis habe ich noch für die Menschen in Magdeburg. Wenn euer Fahrrad mal wieder ganz schlimm dreckig ist, also wenn die Kette schon nur noch aus Sand besteht.
Ja.
Dann sollte es vielleicht euch am Herzen liegen, dass ihr am Sonntag zum ADFC kommt zwischen.
Ja, wichtig ist, Marco hat gesagt, also wenn euer Fahrrad in einem Zustand ist, ja, wo ihr eigentlich davor steht und eurem Lieblingsgefährt sozusagen schon ein schlechtes Gewissen gegenüber habt, ja, aber ihr euch nicht durchringen könnt, ja, dieses Lieblingsgefährt in einen liebevollen Zustand zu versetzen, dann organisieren wir einmal im Jahr das, wo wir das gemeinsam zusammen machen, weil gemeinsam machen Sachen einfach viel mehr Spaß, man kann sich da nochmal austauschen, ja, das Schöne ist, wir sind auch da direkt vor Ort und putzen alle zusammen unsere eigenen Fahrräder, ja, also wir besorgen die Putzmittel hier, der ADFC und die Radkultur zusammen. Ich glaube, Kuchen gibt's auch.
Ja, es gibt auch Kuchen,
ne? Also den Köder legen wir auch noch. Es gibt auch noch Kuchen. Ja, und wir haben auch schon überlegt, ob wir drinnen noch einen Rechner hinstellen, wo wir vielleicht noch ein paar Klicks drauf machen, für wo der ein oder andere seine Sachen eintragen kann.
Also bei der Radverkehrskonzeption.
Bei der Radverkehrskonzeption. Und dann freuen wir uns alle am Sonntag ab, wann, Marco?
15 bis 17 Uhr.
Vom 15 Uhr bis 17 Uhr vom ADFC, neben dem schönsten Gebäude in Magdeburg, neben dem 100-Wasserhaus.
Und für die Kinder, was ist das Beste für die Kinder, was wir im Angebot haben?
Du meinst für die Männer?
Naja, also Altersgruppe, ich sag mal 4 bis 80.
4 bis 80, was meinst du, wie ein Kercher aus? Ja, also wir haben so ein paar Kercher, damit man sein Rad auch schnell sauber machen kann. Ja, ne? Also so extra, also nicht, dass der ein oder andere Fahrertyp jetzt rasten die aus, jetzt kerchern die ihre Fahrräder. Nein, wir kerchern nicht die Fahrräder. Wir haben natürlich Kercher, die für Fahrräder zugelassen sind, also wo der Druck nicht so groß ist, dass man den in die Lager presst, solche Sachen, sondern dass man die mit vorn, also einseifen müsste sie schon noch, ja, aber danach abspülen geht schneller. Also trifft immer wieder auf Freude, gerade in der männlichen Bevölkerung, ja, die mit viel Freude gerade mit ihren Kindern kommt und die Räder sauber macht, und die Kinder sind auch immer gut dabei, und ab und zu kann man auch jemand anders mit dem Kercher vollspritzen.
Okay. Na dann, in dem Sinne, wir hören uns, mich hört er nicht nächste Woche, dafür hört er nächste Woche Martin und Norman mit.
Siehst du, da ist Martin schon dabei, ne?
Ja,
nächste Woche, ja, das steht schon fest, ja.
Im Interview mit den Grünen, und ansonsten viel Spaß mit den Interviews in den nächsten Wochen. Wir hören uns spätestens in einem Monat wieder. Bis dahin, gute Fahrt.
Bis dann, ciao.